Arbeiter wird hier stets eine Ausnahme bleiben, solange für ungelernte Arbeit Eingeborene zur Verfügung stehen. Lasst uns deshalb nicht die ganze Union für uns beanspruchen, sondern nehmen wir einen Teil für die Eingeborenen weg und lassen wir sie dort in Übereinstimmung mit ihrer Natur entwickeln, unter Aufsicht der Unionsregierung.
Die gesetzliche Basis des Systems ist 1913 mit dem berüchtigten Natives Land Act gelegt worden. Der Act hat der schwarzen Mehrheit vom Land bestimmte Reservate zugeteilt, wo insgesamt 7,3% der Landfläche ausgemacht haben. Später ist das Gebiet auf 13,7% ausgedehnt worden. Außerhalb von dem Gebiet haben die Schwarzen weder Grund besitzen dürfen, noch als Pächter fremdes Land bebauen. Rund 1 Million Schwarze hat damit ihre Existenzgrundlage verloren. Der zweite Grundstein der Apartheid ist 1923 mit dem Native Urban Areas Act gelegt worden. Durch das Gesetz sind in allen Städten Ghettos oder sogenannte Locations eingeführt worden. Künftig haben keine Schwarze mehr dürfen außerhalb von diesen Ghettos wohnen, ausgenommen schwarze Hauspersonal der Weissen. Da keine Schwarze ohne Arbeitsvertrag in diesen Locations dürfen wohnen, hat die Regierung die Masse der Schwarzen in kasernierte Lohnsklaven verwandelt. Die beiden Gesetze bilden die Grundlage, auf dem der Apartheidstaat bis heute ruht. Die folgenden Jahre haben eine stetige Weiterentwicklung und Verschärfung des Systems gebracht. Der schwarze Widerstand gegen die überfallartige Einführung der Segregation war schwach. 1912 haben die erste schwarzafrikanisch-politische Organisation, der South African National Congress, gegründet. Jahrzehntelang haben sich die Schwarzafrikaner mit Resolutionen begnügt, bis sie zu direkten Protestaktionen übergegangen sind. Die erste nicht weisse Volksgruppe, die sich in spektakulärer Weise zur Wehr gesetzt hat, sind die Inder gewesen. Sie haben die wohlhabendste und bestorganisierteste Gruppe der Nicht-Weissen gebildet. Ihr Führer war der junge Rechtsanwalt Gandhi, der in England studiert hat. Der Gandhi hat 21 Jahre in Südafrika gelebt. Das entscheidende Erlebnis hatte er, als er mit dem Zug von Durban nach Johannesburg gefahren ist. Obwohl er ein Erstklassbillett gelöst hatte, hat ihn der Schaffner aufgefordert, im Gepäckwagen zu wechseln. Der Gandhi hat sich geweigert und hat den Zug bei der nächsten Station verlassen. Darauf hat er die erste organisierte Protestaktion in Südafrika gestartet. Er hat die Technik des passiven Widerstands erfunden. Die hat darin bestanden, Verbot vorsätzlich zu übertreten und alle Strafen auf sich zu nehmen. Der Gandhi und seine Anhänger sind mehrere Mal ins Gefängnis gewandert. Aber sie haben einen moralischen Sieg davongetragen. Die Unionsregierung hat Bestimmungen für Inder vorübergehend gelockert. Als der Gandhi 1914 Südafrika verloren hat, hat die Regierung aufgeatmet. Die purische Führung hat sich aber zu dieser Zeit bereits gespalten gehabt. Die gemässigten Botha und Smuts haben sich mit England ausgesöhnt. Ihr Ziel war erreicht gewesen. Südafrika war vereint und unter ihrer Führung, wenn auch unter englischer Flagge. Für die Nationalisten unter der Führung des Herzog und de Wet, für die war jedes Paktieren mit England Verrat gewesen. Sie haben nicht nur eine Trennung von Schwarz und Weiss wollen, sondern auch eine von Briten und Afrikanern. Als der Herzog schließlich auch noch öffentlich seine Loyalität gegenüber London in Frage gestellt hat, hat ihn der Bote aus der Regierung geworfen. Das war der Anstoß zur Gründung der Nationalen Partei gsi, an einem Sammelbecken von burischen Nationalisten. Wo in Europa der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, haben haben in Südafrika Nationalisten den bewaffneten Aufstand ausgelöst. London hat befohlen, Deutsch-Südwestafrika zu besetzen. Darauf hat der Oberbefehlshaber der Unionsarmee sein Kommando niedergelegt. Der Premierminister Botha hat das Kriegsrecht verhängt. Es ist zu regelrechten Gefechten zwischen Afrikanern und den Rebellen und die haben erst aufgegeben, als sie eingesehen haben, dass die erwartete Volkserhebung ausbleibt. Nach dem Ersten Weltkrieg ist in Südafrika dann das Gespenst vom armen Weissen umgegangen. Plötzlich hat es ein weisses Proletariat gegeben. Zehntausende von ungelernten Arbeitern, die sich nur noch von der Hautfarbe der schwarzen Kulis unterschieden haben. Das hat natürlich den bauerischen Herrschaftsanspruch an den Wurzeln getroffen. Weil es das Dogma von der gottgewollten Überlegenheit des weissen Mannes erschüttert hatte. Ursache war eine Landflucht, ausgelöst durch den verlorenen Bauernkrieg, die Industrialisierung und den Geburtenüberschuss. Vor allem Johannesburg hat ein grosses Wachstum erlebt. Aber da ist Englisch geredet worden. Da hat nur das Geld gezählt und da haben die grossen internationalen Minenkonzerne geherrscht. Man hat etwas müssen gelernt haben, wenn man gut verdienen wollte. Aber die Bauern hatten ausser ihrer Muskelkraft nichts anzubieten und mussten Arbeiten verrichten, die ihnen noch vor kurzer Zeit unvorstellbar geschonen haben. Sie haben die Arbeit nur ungern verrichtet und darum auch ungenügend. Sie haben sich erniedrigt gefühlt. Ihre Wut hat sich gegen die Schwarzen gerichtet, wo gegen die Juden und auch gegen die Juden und Kapitalisten, wo sie für ihre Misere verantwortlich gemacht haben. Daraus hat sich dann die bauerische Form des Faschismus entwickelt. 1922 ist es dann zur ersten Eruption von ihrem Unwillen gekommen. In den Gruben sind die Rassenschranken gelockert worden. Mehrere Arbeitsbereiche, die bisher für Weisse reserviert worden sind, hätten künftig auch den Schwarzen sollen offenstehen. Die Absicht war klar. Die Konzerne wollten Lohnkosten sparen. Die Schwarzen haben für die gleiche Arbeit erheblich weniger verdient. Die Weissen haben sich vor einer Entlassungswelle bedroht gefühlt und sind in Streik getreten. Es hat sich dann eine Koalition zwischen dem marxistischen Gewerkschaftsflügel und den radikalen Rassisten gebildet. Die bauerischen Arbeiter haben demonstriert mit roten Fahnen, auf denen der Slogan gestanden ist:
Proletarier aller Länder, kämpft für ein weißes Südafrika.
Zu dieser Zeit war der Smuts Regierungschef. Er hat das Amt nach dem Tod von Botha im Jahr 1919 übernommen. Er hat die südafrikanische Regierungstradition begründet, Unruhe in Blutbäder zu verwandeln. Er hat die Armee gegen die Revolte der weissen Bergarbeiter geschickt und hat den Streik abgebrochen. Nachdem er die zerschlagen hat, ist er dann aber den Forderungen der weissen Arbeiter entgegengekommen. Er hat die bedrohte Rassenschranke in der Industrie wiederhergestellt und sie sogar verschärft. Das Gesetz der Job Reservation, das fast alle Facharbeiterbereiche der Weissen vorenthalten hat, ist verankert worden. Zusätzlich haben die Schwarzen Streikrecht verloren. Ab 1924 haben die Schwarzen nicht mehr als Beschäftigte im Sinn des Gesetzes gelten und sind in der nächsten Zeit von allen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften ausgeschlossen gewesen. Trotz dieser Zugeständnisse hat die Partei vom Smoot bei den Wahlen von 1924 eine empfindliche Niederlage erlitten. Am Smoot sein alter Rival, der Herzog, Führer der Nationalpartei und Vorkämpfer der Rassentrennung, ist Premierminister geworden. Jetzt ist die eigentlich Gegenrevolution der Afrikaner in Gang gekommen. Der Herzog ist zum eigentlichen Begründer des südafrikanischen Rassenstaats geworden, wie wir ihn heute noch kennen. Er hat als erst die politische Repression verschärft. Weitere Gesetze sind eingeführt worden, die die Versammlungsfreiheit der Schwarzen eingeschränkt haben. Auch Gesetze, die in den intimsten Bereich der Schwarzen hineingereicht haben, sind weggeschafft worden. Weiter ist das Afrikaans neben dem Englisch zur gleichberechtigten Amtssprache erhoben worden und eine neue Flagge ist geschafft worden. 1931 hat Südafrika durch das Statut von Westminster die vollständige Unabhängigkeit bekommen innerhalb des Commonwealth. Damit hat Pretoria eine selbstständige Außenpolitik betreiben. Nach 130-jähriger Herrschaft der Engländer sind die Afrikaner jetzt auch formell wieder unumschränkte Herren im Land geworden. Der Herzog war jetzt auch bereit, im Inneren vom Land den Kampf gegen die Engländer aufzugeben. Er hat seinem einstigen Rival Smuts, den hat er in seine Regierung aufgenommen und hat Parteien, dem seine die United Party, vereinigt. Der Herzog hat aber den Widerstand der burischen Rechten unterschätzt. Für die ist die Afrikaner-Nation nur aus reinrassigen Bauern hat die bestanden. Andere Weisse haben keinen Führungsanspruch gehabt. Die Rechtsradikalen haben mit dem Herzog gebrochen und haben die gesäuberte Nationalpartei gegründet. Die ist dann zur Keimzelle der heutigen südafrikanischen Regierungspartei geworden. Ihr Führer ist der ehemalige Innenminister, der Dr. Daniel Malan, ein Pfarrer der kalvinistischen Kirche geworden. Für ihn war das Afrikanertum nicht ein Menschenwerk, sondern eine Schöpfung von Gott gewesen. Der Bruch von Malan mit den Nationalisten zeigt einen Mechanismus, der sich in der burischen Geschichte immer wieder wiederholt hat. Eine radikale Minderheit spaltet sich ab und wird in kurzer Zeit selbst zur Mehrheit, bis eine noch radikalere Gruppe die Führung übernimmt. Der Malan und seine gesäuberte Nationalpartei sind nur eine Spitze von einem Eisberg gewesen. Es hat noch eine unsichtbare Basis existiert, der Afrikaner Brotherbund, eine nationalistische Geheimgesellschaft. Die stellt noch bis heute das organisatorische Fundament der weißen Rassenherrschaft in Südafrika dar. Der Brotherbund ist 1918 gegründet worden und seine Organisation, seine Aufnahmeriten und Verfahrensregeln ähneln teils den Traditionen der Freimaurerei, teils auch den Praktiken einer stalinistischen Partei. Der Bund ist in Zellen organisiert und wird von einem 12-köpfigen Präsidium, den 12 Aposteln, geleitet. Nur wer Afrikaans als Muttersprache redet, kann Mitglied werden. Der Brotherbund hat sich in den 30er Jahren als Staat im Staat entwickelt. Wachsamkeitskomitees haben alle relevanten Vorgänge aus ihrem Fachbereich an die Zentrale gemeldet. Schließlich hat der Brotherbund dann auch zur politischen Macht gegriffen. Am Malan seine Nationalpartei und der Bund sind weitgehend identisch gewesen und seit dem Malan sind alle südafrikanischen Regierungschefs aus dem Bund rausgegangen. Der Malan und der Bund haben das gleiche politische Programm proklamiert. Der christliche Nationalismus, ein autoritärer Führerstaat nach deutschem Vorbild. Der Triumph vom Faschismus in Europa hat der radikalen Rechten in Südafrika mächtig Auftrieb gegeben. Es sind mehrere zum Teil militärisch organisierte Organisationen entstanden, lupenreine Kopien vom deutschen Nationalsozialismus. Burischer Nationalismus und deutscher Nationalsozialismus haben ohnehin den gleichen Rassenwahn, den gleichen Feind, nämlich die englisch-jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung und fast auch das gleiche Vokabular. Beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hat sich Südafrika geteilt, wie schon 1914. Die einen waren für England, die anderen für Deutschland. Der Premierminister Herzog war für Neutralität, sein Stellvertreter Smuts für Eintritt in den Krieg an der Seite von England. Der Herzog hat dann bei einer Abstimmung im Parlament verloren und ist zurückgetreten. Truppen von Südafrika haben dann in Äthiopien, in Madagaskar und in Nordafrika, aber ohne viel Erfolg, für England gekämpft. Im eigenen Land hat dann Smuts Mühe gehabt, die Heimatfront zusammenzuhalten, weil eine radikale Rechte die hat paktiert mit den Deutschen. Die gesamte Kernmannschaft vom späteren Apartheidsregime hat zu den Bewunderern von Hitler gezählt. Der spätere Premierminister Verwoerd hat als Chefredakteur eine Zeitung Nazi-Propaganda gemacht und sein Nachfolger, der John Forster, hat damals als gefährlicher Faschist und Staatsfeind gegolten. Der Daniel Malan hat aber noch 6 Jahre müssen warten, bis er 1948 Macht hat können ergreifen. Das Rassentrennungssystem ist damals ins Wanken geraten. Die Bevölkerung hat sich innerhalb von 25 Jahren verdoppelt und die Schnellindustrialisierung hat mehr und mehr schwarze Arbeitskräfte in die Städte gepumpt. Die Wirtschaft hat gar nicht mehr auf sie verzichten. Die einzig logische Antwort auf die Entwicklung hätte Integration geheissen. Aber Malan seine oppositionelle Nationalpartei hat darauf nur geantwortet mit einem neuen Schlagwort, nämlich Apartheid. Es ist die Übersetzung von Segregation ins Afrikaans. Doch es hat eine noch radikalere Rassentrennung bedeutet als je zuvor. Die Wahlen von 1948 sind somit etwas wie die allerletzte Chance gewesen, oder der Punkt, the point of no return. Südafrika hat aber diese Chance verpasst. Die Partei von Malan hat im Parlament die Mehrheit errungen und Südafrika hat so den Weg in die permanenten Rassenkrieg antreten. South Africa, everybody uses black and white to try to draw the line between wrong and right. But if you use your eyes to really see, you know we don't see realistically. Because skin that's white is really painful. Either you can't see or I can't think. Skin that's black is really brown, but that don't make the world go round. To put a color on skin, to me it's a sin. That's why apartheid must never win. We must put an end to this, my friend. And it should never be allowed to happen again. It's time to wake up and do some good. To try to see each other the way we should. Because looking at the people, I sometimes find that Sun City is in the mind.
I was watching TV the other night and who should appear but, you know, like Walter Concrete with the blues. And it occurred to me how much of our vocabulary we seem to get from TV nowadays, calling things whatever they call them, even if it's correct. The first thing that occurred to me was like third world, you know, like you ask somebody from here, like, where's the third world? They might say, oh yeah, man, I know, it's a disco. You go about 3 blocks and take a left. Or they might tell you the third world is a new health food restaurant. I know the first time I heard there was trouble in the Middle East, I thought they was talking about Pittsburgh. Let me see who I need. Let me see who I need.
Let's get down to the real nitty-gritty. Talk about the crimes in Sun City. Let's get down to the real nitty-gritty. Talk about the crimes in Sun City. A city of diamonds, city of gold, city of sorrows with horrors untold. But even the fool should be able to tell. A charade for hell.
It's the death for genocide. People dying to confuse it for apartheid. South Africa, starvation right here. Politicians and leaders living in fear. South Africa, from coast to coast, colored people got the least, white people got the most.
And the word casualties comes up a lot. And in South Africa, they seem to make it feel like there's a battle against between isms going on, between one good ism and one bad ism. But what they're talking about is nightly. South Africans died, casualties. There were 8 more casualties in South Africa. Nothing casual about dying. Nothing casual about standing for freedom. My grandmother used to say, if you don't stand for something, you'll go for anything. We stand against apartheid. Stand against apartheid.
Let me see who I need.
Let me see your ID.
But we're sick and tired of what we heard.
Apartheid is quite absurd. Prejudice is the reason people have died. Yet prejudice stands for apartheid.
So we all get together to let our hands and bring people to peace all across the land.
We've got to start running like I've ever tried. And all this mess
has got to stop.
I had never met anyone from Southern Africa until I started going to school. I was going to Lincoln University down in Pennsylvania. There were South African refugee students there who were, many of them were athletes, and we started to compare experiences and stuff. And they were telling me that when you walk around in South Africa, you got to carry this little black book with you that tells everybody whether you're supposed to be in a given area or not. Damn, there's a parallel in my life, because I got to do that when I go to Philly.
Let me see you, I do.
South Africa.